Ich bin eigentlich auch mal Notärztin gewesen und ich habe als Notärztin weniger Leben gerettet, als ich es jetzt mit der Hygiene tue.
Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Eskulab Akademie. Dieses Mal widmen wir uns den aktuellen Themen Hygiene, Daten und Translation. Zu Gast Professorin Irit Nachtigall. Sie leitet seit Juni 2024 die Abteilung für translationale Forschung, Lehre und Kooperation bei Vivantes und hat seit September 2023 eine W3-Professur für Infektiologie und Infektionsprävention an der Medical School Berlin inne. Sie hatte leitende Positionen im Bereich Krankenhaushygiene und Antibiotic Stewardship bei den Helios-Kliniken inne und war als Anästhesistin und Intensivmedizinerin an der Charité tätig. Medizin aufs Ohr, heute nicht aus der Eskulab Akademie in Tuttlingen, sondern der Dependance in Berlin im Virchow-Haus innerhalb der Charité, und das Forum Hygiene hat heute stattgefunden dort. Wir haben Gelegenheit, mit Professorin Irit Nachtigall zu sprechen. Sie leitet die translationale Forschung und akademische Lehre bei Vivantes, dem Netzwerk für Gesundheit. Hallo, wie war der Vortrag? Wie war das Forum?
Hat Spaß gemacht. Also ich mag das ja immer sehr gerne, wenn die Leute danach viel diskutieren, und das wurde heute viel diskutiert. Ich war letztes Jahr schon da, wurde viel diskutiert.
Was war die beste Frage?
Die beste Frage, das war,
Plüschiger Hörsaal, altehrwürdiges Gebäude, ist also richtig
und
schön.
Genau, und ich rede über harte Zahlen, Daten und Fakten. Naja, ganz gut war die Frage, wie ich damit umgehe, dass die EPA hackbar ist. Und da muss man natürlich drüber reden. Wir haben viel über Unsicherheiten und Sicherheiten geredet. Wir werden kein Tool bekommen, was 100% sicher ist. Und da konnte man dann sehr schön auch in einer relativ, also die Runde bei dieser Frage wurde größer. Deswegen finde ich sie die beste Frage. Nicht, weil ich die Frage an sich gut finde, sondern weil man sie sehr gut diskutieren konnte und weil sie eine sehr wichtige Frage ist, weil das die Angst der Leute ist.
Sie kommen aus der Anästhesie über die Hygiene, Infektiologie, Antibiotic Stewardship zur translationalen Forschung. Ist so ein Wort, was ich glaube seit so richtig populär, seit 6, 7 Jahren im Feld ist. Also die Überführung von Forschung ins Tun, und darum kümmern Sie sich sehr stark, kommen aber eben aus der Hygiene. Ich habe mal nachgeguckt, vor 160 Jahren hat Max von Hettenhofer den ersten Lehrstuhl für Hygiene in Deutschland gehabt. Also Händewaschen, Desinfektion haben unsere kollektive Langlebigkeit enorm gesteigert, wahrscheinlich mehr als irgendetwas anderes. Spannend einerseits, heute immer noch keine Selbstverständlichkeit, auch nicht in den Kliniken. Und das würde ich gerne wissen, warum das so ist. Spannend andererseits, Hygiene mit Einsatz von Daten. Hat das Zeug dazu, vielleicht Händewaschen 2.0 zu werden? Aber fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Wie kann das sein, 160 Jahre später, wir haben Evidenz, datenbasierte Evidenz. Wir leben länger, weil wir uns die Hände waschen. Also das ist natürlich jetzt pass pro toto. Wie kann das sein?
Wir müssen ja erstmal Hände waschen und Händehygiene auseinanderhalten. Hände waschen wollen wir ja gar nicht so gerne. Eigentlich soll man sich nur noch bei sichtbarem Schmutz die Hände waschen. Ansonsten desinfizieren wir uns die Hände. Und ehrlich gesagt, so richtig eingängig ist mir das auch nicht. Wir haben mal eine Umfrage gemacht. Nur 15% der ChefärztInnen in den Krankenhäusern, und ich würde sagen mehr Frauen als Männer, aber davon gibt's ja nicht so viele, wussten die 5 Indikationen der Händedesinfektion. Die 5 Indikationen sind ja jetzt nicht so viel, kann man ja schon kennen, und nur 15% kannten die. Und ich lehre ja Hygiene an der Medical School Berlin. Das ist auch so, wenn ich meine Seminare anfange, ist kein einziger Student meistens dabei, kein Studierender, der die aufsagen kann. Und das finde ich schon hart. Manchmal sind Pflegekräfte dabei, die das können, aber von den einfachen Studierenden, danach können die das, weil das auch klar ist, dass ich das abprüfe. Es ist also in jeder meiner Prüfungen ist mindestens eine Händehygiene-Frage dabei, und sie lernen es zu verstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir den Leuten näher beibringen müssen. Eine meiner ersten Folien in der Vorlesung ist: Ich bin eigentlich auch mal Notärztin gewesen und ich habe als Notärztin weniger Leben gerettet, als ich es jetzt mit der Hygiene tue, weil man an diesen übertragenen Erkrankungen so sehr versterben kann. Und es sind in den Krankenhäusern kranke Menschen, die wirklich, die liegen da nicht, weil sie es schön finden, sondern weil sie eine Vorerkrankung haben. Das heißt, wenn ich denen noch eine nette Kleinigkeit mitbringe, weil ich mir die Hände nicht desinfiziert habe, dann kann es sein, dass ich sie am Ende des Tages umbringe damit. Wenn man das den Leuten etwas etwas eingängiger macht und ihnen sagt, dass das nicht nur ein Nice-to-have ist. Das habe ich selber in meinem Leben nicht so gelernt. Und ich glaube, das müsste in den Kopf mehr rein. Und deswegen bin ich auch relativ aktiv auf Social Media, um aufzuklären.
Wollen wir mal Weiterbildung im Podcast machen und ein paar Essentials einfach nennen? Der Händehygiene?
Die 5 Indikationen
nach
WHO. Ich kann die. Vor Patientenkontakt, nach Patientenkontakt, nach Kontakt zu unmittelbarer Patientenumgebung, das vergessen übrigens alle immer, nach Kontakt zu potenziell infektiösem Material, das machen fast alle richtig, wenn sie eBay angefasst haben, dann machen sie das, und vor Zubereiten zum Beispiel von Infusion, da fällt mir der Titel nicht ein, aber bevor ich sterile Arbeiten mache. Dann ist die nächste Indikation. Und das ist ganz spannend. Das ist sehr unterschiedlich, wenn man diese sogenannten Compliance-Messungen macht. Da kommen wir wieder zu Zahlen, dass diese Indikationen sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Und gerade das nach Patientenumgebung. Wenn man sich überlegt, der Patient hat ja die Erreger, die ich nicht mitnehmen möchte, und fasst alles Mögliche an. Und ich fasse jetzt zum Beispiel nur das Bettgitter an und denke, ach, ist nicht so schlimm. Dann habe ich ja trotzdem meine Hände voll. Oder auf der Intensivstation, wo ich ja herkomme, da ist der Kollege am Patienten gewesen, hat die Hände vielleicht noch mit irgendwas beschmuddelt und muss an den Monitor fassen. Und dann klebt alles, was er an den Händen hatte, am Monitor. Und wenn ich dann den Monitor auch anfasse, genau, macht den Alarm aus, dann habe ich es an den Händen. Und das ist eine der Indikationen, die fast immer vergessen wird. Und da muss man leider auch sagen, Ärzte noch viel schlechter als Krankenpflegekräfte. Woran das liegt, das ist ganz, also Hygiene beginnt im Kopf. Und deswegen, glaube ich, muss man die Wichtigkeit, die Notwendigkeit den Leuten beibringen.
Wird zu viel geschwiegen über die Zahlen? Also natürlich ist das für eine Klinik wahnsinnig unangenehm, da Zahlen zu präsentieren, auf den Tisch zu legen. Das will man natürlich nicht. Wäre das vielleicht besser, wenn man da offensiver mit umginge?
Ich komme ja aus einem Krankenhausverbund, der sehr offensiv mit seinen Hygienezahlen umgegangen ist, immer veröffentlicht hat, und man hat gemerkt, dass es den Leuten, die in dem Krankenhaus waren, ein Bedürfnis war, da besser zu werden. Und ich glaube an veröffentlichte Zahlen. Ich glaube an Surveillance. Also ich glaube da nicht nur dran, da gibt's ja sehr gute Untersuchungen dazu, schon aus ganz anderen Settings. Das ist ja der Beginn der Surveillance, war ja gar nicht in der Medizin, sondern war in einer Fabrik, wo Stoffe hergestellt worden sind. Und daher weiß man ja, wenn man beobachtet wird, macht man was besser. Und das hat man in der Hygiene ja auch festgestellt, wenn die Leute sich beobachtet fühlen und wenn sie es sehen. Und das ist ja immer das No Glory in Prevention, weil man es einfach nicht sieht. Das heißt, wenn ich meine Händedesinfektionszahlen, meine nosokomialen Infektionen, meine Antibiotika Verbräuche sichtbar mache, dann weiß ich auch, was ich getan habe. Und wir wissen ja ganz genau, nur ungefähr die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland macht in diesem NRZ, in dem großen Surveillance-System mit. Das heißt, der Rest wird wahrscheinlich noch schlechter sein. Aber die haben immerhin schon eine Idee dafür. Und wenn ich dann sehe, oh weia, ich bin ja wirklich im obersten Quartil, ich bin schlechter als 75% der Mitbewerber, und das sind schon die Guten, dann habe ich Ansporn, was zu tun und mich zu verbessern, und dann sehe ich meine Präventionsmaßnahmen auch.
Gehen wir mal zum zweiten Teil der Frage. Ich hatte gesagt, so ein bisschen natürlich reißerisch, Daten sind Händedesinfektion 2.0 oder könnten das werden. Wir sind da ganz gewiss im Flow und wissen noch nicht so 100%, wo das hingeht. Sie beschäftigen sich sehr mit dem Thema Daten und Hygiene. Können Sie diese Gleichung mal aufdröseln für uns schnell?
Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man dazu sagen kann. Also schnell aufdröseln kann ich das natürlich nicht. Händehygiene kann man natürlich, man kann es den Leuten sichtbar machen. Man kann zum Beispiel Dashboards bauen, dass man sieht, welche Station ist denn wie gut. Da gibt es auch schon Unternehmen, die das sehr gut können, die dann den Leuten rückmelden, wie oft hast du dir die Hände desinfiziert. Was wir leider noch nicht so gut können, ist, dass wir sagen, bei welcher Indikation haben wir es wie gut gemacht. Aber da arbeiten die Leute mit so Monitoren dran, wo man dann die Kälte des Alkohols auf den Händen irgendwie monitoren kann. Gibt ganz, ganz tolle Ansätze dazu. Und wenn man das den Leuten rückmeldet, dann fällt es ihnen vielleicht auch mehr auf. Aber es gibt ja noch andere Momente der Hygiene. Also Infektionsprävention ist ja viel mehr. Und es ist zum Beispiel auch das Verhindern, dass ein Erreger, der eingetragen wird ins Krankenhaus, sich überträgt. Und da gibt es ja eine ganze Menge Ansätze, zum Beispiel KI zu nutzen, um eine Vorhersagewahrscheinlichkeit zu machen. Sie kommen ins Krankenhaus, Sie hatten jetzt gerade einen Urlaub in irgendeinem Land mit einer sehr hohen Prävalenz von multiresistenten Erregern und haben vielleicht auch auf der Straße gegessen. Ich fahre demnächst wieder nach Südostasien, ich esse immer auf der Straße. Danach ist meine Prävalenz, dass ich einen Erreger mitbringe, sehr hoch. Und deswegen könnte das die KI schon wissen, dass sie mich fragt, warst du denn in letzter Zeit in Urlaub? Und dann sagt, Bingo, bitte abstreichen. Da kann man sehr, sehr viel mit den großen Zahlen machen, die man jetzt hat. Man kann Mustererkennung machen. Infektionsprävention ist ja auch Impfen, dass man eben viel gezielter impft, dass man nicht so eine Impfkampagne für alle macht, sondern Impfkampagnen wirklich für die Leute, die es nötig haben. Man kann wahnsinnig viel mit Zahlen auch in der Infektionsprävention machen. Das ist nur der kleine Anfang bisher.
Zwei Fragen dazu oder Nachhaker dazu. Infrastruktur in Kliniken, in Klinikverbünden, in der Gesundheitspolitik. Und die andere Seite, wir sind hier im Podcast der Esculap Akademie, hier geht es immer auch um Weiterbildung. Also mit anderen Worten, ist Personal in der Lage, heute Status quo diese Dinge umzusetzen?
Da haben wir noch einen ganz weiten Weg zu gehen. Das wissen wir ja aus Corona, wie wenig die Leute eigentlich für gute, harte Daten zugänglich sind. Dieser Podcast, den ich mache, Datendurchblick, geht eben darum zu erklären. Den mache ich mit einer Statistikerin zusammen und wir bemühen uns sehr, dass die Leute besser verstehen, was so in Studien drin sind. Denn auch Studien muss man lesen können und man muss verstehen können. Und da gab es ja mal diese große Meta-Analyse zu den Masken, also FFP2-Maske versus Mund-Nasen-Schutz, wo dann angeblich dabei rausgekommen ist, dass der Mund-Nasen-Schutz genauso gut ist wie die FFP2-Maske. Und wenn man dann diese Studie, haben meine Kollegin und ich exzessiv auseinandergenommen und es kam natürlich gar nicht dabei raus, weil die Statistik und der Studienaufbau einfach so schlecht gemacht gewesen ist. Aber die Leute glauben gerne und wenn man sich das dann anguckt, auch manchmal in Vorträgen, man kann ja sehr selektiv Literatur auch filtern und sich das nur raussuchen, was man gerne möchte. Eins meiner Hygienethemen ist ja auch Handschuhe. Versuchen Sie mal von ChatGPT ein Bild zu bekommen, wo ein Arzt, eine Pflegekraft, was auch immer, am Patienten ist ohne Handschuhe. Das geht nicht, weil das Narrativ in der KI noch so ist, dass wir am Patienten immer Handschuhe tragen. Also das ist wirklich ganz schwierig mit der KI bis heute schon umzugehen. Ich glaube, dass wir da noch ganz toll weit kommen, dass wir auch mit so Chatbots viel mehr werden reden können. Das ist ja, wenn man die Entwicklung von ChatGPT sich anguckt, der ja am Anfang gruselig schlechte Literaturempfehlungen macht, da ist der schon so viel besser geworden. Ich beobachte das, ich traue dem immer noch nicht ganz. Und das ist ein Problem, dass die Leute das noch nicht verstehen, dass sie KI nicht immer trauen können.
Und halluziniert zu 15% noch, glaube ich.
Ja,
so, Pi mal Daumen, ungefähr.
Und je häufiger man ihn fragt, desto mehr wird das dann
desto
auch
irrer
und desto
genau,
irrer ja. wird's. Und ja. nur das
und
muss man
erkennen. Man muss prompten können.
Ne? Ja,
also das genau. ist, man muss richtig fragen können.
Genau. Und da glaube ich, da haben wir noch einen weiten Weg. Und ich habe zwei schulpflichtige Töchter. Und jetzt fragen Sie mal, wie viel KI die in der Schule lernen. Da kann ich Ihnen sagen, null.
Nada, genau.
Nichts. Und das ist nämlich etwas, wo ich denke, da müssen wir auch unser Schulsystem umbauen. Wir müssen die Lehre umbauen. Ich bin ja auch Professorin einer Universität. Auch da versuche ich immer mehr dann auch den Leuten diese Nähe an Zahlen reinzugeben. Aber wenn ich mir anhöre, die kommen dann zu mir und sagen, Sie sind doch so nah an Zahlen und mögen Statistik. Warum mögen Sie? Wir mögen Sie, aber warum mögen Sie Statistik? Das ist doch so ein schlimmes Fach. Und da sage ich, nee, eben nicht. Statistik muss man so lernen, Zahlen kann man so lernen, dass man sie lieben kann. Und ich habe zum Glück mit Menschen gearbeitet, die Zahlen lieben und die mir diese Liebe zu Zahlen beigebracht haben und das Verständnis dafür und den Umgang damit.
Sind Sie ziemlich einsam, ne? Als Zahlenliebhaberin in der Profession, in der medizinischen?
Nee, finde ich nicht. Nee, also wahrscheinlich liegt es an meiner Bubble.
Ja.
Wahrscheinlich
okay,
liegt es an meiner Bubble, aber ich habe eine nicht so kleine Bubble. Es gibt ja diese Initiative Data Saves Lives mit der Birgit Bauer, um mal einen Namen zu nennen. Ganz tolle Initiative. Ja. Aber da gibt es in meiner Bubble nicht so wenig, die das eigentlich ganz gut machen. Und
das höre ich gerne.
Also ich finde schon, dass das da weiterkommen kann. Und gerade in der Präventivmedizin brauchen wir das ganz dringend, sonst glaubt uns am Ende keiner.
Sagen Sie, wenn wir Daten super benutzen können, um Infektionsprävention zu betreiben in der Klinik, und das ist dringend erforderlich, ich glaube, das haben wir sachlich und auch mit Daten gut herausgearbeitet schon. Wer sind da die guten Verbündeten? Also einmal die Bubble natürlich, aber darüber hinaus. Und wer sind die großen Feinde bei der Implementierung? Sie haben schon Defizite in der Ausbildung genannt. Und für Weiterbildung gibt es eben x Tage pro Jahr für jemanden, der mitten im Leben, im ärztlichen Leben steht oder im Healthcare-Professional-Leben steht.
Ja. 5 Tage pro Jahr. Bis zum Facharzt reicht das gerade mal, um die Sachen zu machen, die man für einen Facharzt machen muss.
Ja, und ich frage dann immer in diesem Podcast auch gerne die Frage, ja Leute, was wollt ihr denn eigentlich? Wollen wir am Ende des Tages, im OP, den ich mir dann als Zukunftsbild vorstelle, eine Ärztin, ein Arzt plus einen ITler haben, die sich gegenseitig die Welt erklären am offenen Patienten? Oder wollen wir Ausbildung, Weiterbildung? Wahrscheinlich wird es an der Weiterbildung tatsächlich hängen bleiben, weil die Curricula an den Unis, ich sehe das nicht, dass sie sich in einer erforderlichen Geschwindigkeit verändern können. Also muss das bei der Weiterbildung hängen bleiben und dann sind 5 Tage nicht genug, wenn wir eben nicht einen Computer-Nerd im OP haben wollen am Ende des Tages.
Ich glaube, dass wirklich die Studierenden die Sprache besser lernen müssen. Da gibt es schon gar nicht so schlechte also es gibt zumindest Ansätze schon
die
mal
dazu. Die können das Intrinsische auch schon, ne? Die sind ja so groß geworden.
Finden Sie, also ich lebe mit 2 Digital Natives zusammen, ich finde, die können sehr Inselbegabung. Also dass die jetzt große Ganze, das finde ich jetzt, die sind
teile
gut
ich in, mit meinen Töchtern, ja,
die sind gut in Social Media, aber dass die jetzt wirklich so eine Wahnsinns kommt, da bin ich manchmal ein bisschen enttäuscht, die von mir genauso wie ich von Ihnen. Also das ist so, wir bringen uns gegenseitig Dinge bei, aber ich bin jetzt nicht, weil die Digital Natives sind, so viel schlechter, weil ich ein sehr offener Mensch bin und ich finde das toll und mein Vater kurz vor seinem Ableben hat noch wir haben noch wild über ChatGPT und genau das Halluzinieren gesprochen. Und ich glaube, das hat nichts mit dem Alter, sondern dem offenen Geist zu tun. Klar sind die damit anders aufgewachsen, aber die sind eher mit Social Media aufgewachsen. Ja, und Fragen stellen sie immer noch gerne mir. Also Mama, warum ist das so? Und ich sage, ich kann es jetzt googeln oder du googelst es selber. Also googeln ist natürlich bei uns schon irgendwie ein Wort geworden. Das ist ja eigentlich auch kein richtiges Wort, aber wir alle wissen, was gemeint ist. Und ja, also in meiner Bubble. Und wenn Sie mich jetzt nochmal wir kommen nochmal auf die Feinde zurück.
Freunde und Feinde.
Genau. Freunde und Feinde kann man so gar nicht so klar ausmachen. Etwas, was wir brauchen, damit es besser funktioniert, ist ein sogenanntes Speak-up. Also die Leute, die sozusagen unten sind, was es für mich nicht gibt, dass die Chefarzt, Chefärztin Bescheid sagen können. Und das ist genau, man fragt dann die Pflegehelferin, die sagt dann so ganz leise, wenn man als Hygienikerin daneben steht, haben Sie das gesehen, der Chefarzt hat sich schon wieder nicht die Hände. Und dann sage ich, aber warum sagen Sie nicht, wer bin ich, dass ich dem Chefarzt, der Chefärztin Bescheid sage? Und ich glaube, dieses Speak-up braucht man, und das braucht man nicht nur für die Hygiene, das braucht man für alles im Krankenhaus, dass wir uns gegenseitig respektvoll gegenübertreten und uns auf unsere Fehler so hinweisen, dass wir etwas daraus lernen. Und die Fehlerkultur in deutschen Krankenhäusern finde ich jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil doch an vielen Stellen noch mit dem Finger gezeigt wird und man das nicht aufarbeitet. Ich habe das von einem meiner Mentoren ganz anders kennengelernt, vielleicht darf man auch mal Namen sagen, Andreas Meyer-Hellmann. Da habe ich wirklich einen Fehler gemacht und Andreas hat mich beiseite genommen und hat gesagt, komm, wir gehen das jetzt nochmal durch, wir arbeiten das gemeinsam auf, damit uns das nicht wieder passiert. Und natürlich ist der Fehler deswegen nicht gut gewesen. Ja, also der hat nicht gesagt, oh, das hast du aber toll gemacht. Natürlich nicht. Sondern wir haben gemeinsam daraus gelernt, wo wir vielleicht nicht gut kommuniziert haben an der Stelle. Und das ist etwas, was ich finde, was viel mehr in die deutschen Krankenhäuser kommen müsste und dann würde viel weniger passieren auch. Und das ist etwas, was wir im Rahmen der gesamten Patientensicherheitsstrecke, und wir haben darüber noch gar nicht geredet, bin großer Freund von diesem Aktionsbündnis Patientensicherheit, da brauchen wir viel mehr Speak-up und es muss viel weniger Hierarchien geben. Und der Feind von jeder Neuentwicklung sind Hierarchien, egal welcher Art.
Episode dazu, wir hatten in dieser Reihe Professor Naug, den Palliativmediziner in Göttingen, der, und das fand ich sowas von eindrucksvoll, von wegen Hierarchien erzählt. Ja, wissen Sie, ich komme morgens ins Haus und dann ist die Nachtaufsicht und die frage ich als allererstes. Und die sagt, Herr Müller, heute Nacht nicht gut, ich glaube, geht zu Ende. Und dann weiß er, wo er hingehen muss, als erstes am Morgen. Das hat natürlich mit dem Halbgott in Weiß nichts mehr zu tun.
Ja, ich kenne das aus meiner Zeit. Ich habe mir mein Studium als Pflegekraft im Deutschen Herzzentrum auf der Intensiv verdient. Professor Hetzer war genauso, auch ein nicht ganz unkomplizierter Mensch. Aber der kam einmal in die Zimmer rein und hat gesagt, ich rede als erstes mit der Pflegekraft, die weiß wirklich, wie es dem Patienten geht. Der war so. Der hat uns als Pflegekräfte sehr geschätzt und hat unsere Meinung ernst genommen und hat sich wirklich dafür interessiert. Und das Faszinierende war, der kannte uns alle noch. Ich habe den 20 Jahre nach meinem Weggang im Herzzentrum in der Oper mal wieder getroffen, da hat er mich immer noch freundlich gegrüßt. Das hat mich total fasziniert. Aber der hat uns vor allem wahrgenommen. Und das ist ja etwas, Wie oft erlebt man, dass die Pflegekraft am Rand steht und gar nicht wahrgenommen wird? Und ich glaube, da müssen wir, oder der junge Arzt, die junge Ärztin, das ist ja auch so, eben dieses Hierarchische. Ich kann das gar nicht an Menschen ausmachen, sondern ich glaube, es sind die Strukturen, die Feinde sind.
Möglicherweise auch generationell wird es einfacher, ne? Also wenn sozusagen, ich sag mal, meine Generation,
unsere Generation,
Ärzte, dann irgendwann mal geht, ja? Ich kann mir vorstellen, dass die nächste Generation weniger diese Ansprüche hat, oder?
Ich glaube, da sind sie, es wird besser, aber es wird viel langsamer besser, als man sich das mit dem Generationswechsel wünschen würde.
Sie haben gerade das Aktionsbündnis angesprochen und die bräuchten tatsächlich mehr Geld, glaube ich.
Genau, die bräuchten deutlich mehr Unterstützung. Das ist ja was ich bin sehr gut mit der Ruth Hecker, ja. Was Ruth eben auch immer wieder sagt und was ja ein Teil ihrer Aufgabe ist, ist Geld ranzuholen und damit, das ist schon ein ganz schöner Teil ihrer Arbeit und das ist traurig, weil eigentlich müsste das viel mehr sein. Verwechslungen darf es gar nicht mehr geben oder dass es vergessen wird, dass ein Patient vor einer Operation ein Antibiotikum braucht, diese sogenannte perioperative Prophylaxe, also eine Einmalgabe von einem Antibiotikum vor einer Operation. Das ist etwas, das muss sein, da darf gar nicht drüber diskutiert werden und ich bin manchmal sehr erstaunt, wenn ich so Gutachten lese, dass das vergessen worden ist. Das darf nicht sein. Und das ist so, das ist für mich, gut, man stirbt daran nicht sofort, aber das ist für mich eine Sorte Never-Event. Ein Antibiotikum darf nicht vergessen werden, das Bein darf nicht verwechselt werden, alle solche Dinge. Es gibt ja eben diese Never-Events, Medikamente dürfen nicht verwechselt werden. Und da auch ein ganz schreckliches Beispiel aus der Digitalisierung, auch da muss man genau hingucken. Das kann sein, dass wenn Medikamentennamen mit den gleichen Buchstaben anfangen, da ist ja auch schon viel passiert.
Vorstellung, ja.
Und das ist, da ist leider noch sehr viel Spiel drin, wo wir, glaube ich, mit dem, was auf uns zukommt, sehr genau und sehr gut und sehr ethisch werden umgehen müssen, damit uns da nichts passiert.
Ganz abgesehen von so, wenn es um AI geht, um Selection Bias, ne, zum Beispiel, natürlich dürfen wir uns das im Healthcare nicht erlauben.
Ich bin Genderforscherin auch und da ist es ja ganz schlimm. Also Genderforscherin, nicht die mit der lila Latzhose, sondern die sagt, Männer und Frauen müssen...
Ich bestätige hier, Sie haben ein schwarzes Oberteil an, nicht lila.
Ja, aber es geht darum, dass man das aus dieser Ecke von dem... Ich kümmere mich nicht um Frauenmedizin, sondern ich kümmere mich darum, dass Männer und Frauen die richtige Medizin bekommen. Männerkörper können viel schlechter mit Viren umgehen und müssen da ganz anders behandelt werden. Und wenn wir in den Studien die Geschlechter immer gemeinsam untersuchen, werden wir beiden Geschlechtern nicht gerecht. Und das ist etwas, was da passiert. Und das ist auch etwas, ich weiß es vor allem jetzt von meiner Profession, diese KI-Früherkennungssysteme für Krankheiten. Wenn Frauen viel weniger Diagnostik bekommen, was bestätigt ist auf der Intensivstation, das heißt, es gehen viel weniger Daten von Frauen in die KI. Das heißt, wir werden auch da benachteiligt. Wie gruselig ist das denn? Ja. Alle Leute reden
unfassbar,
jetzt
2025.
Ja. Alle Leute reden darüber, dass viel weniger Frauendaten in Studien drin sind, weil man die in dem Geschlecht... Aber es werden auch weniger Daten erhoben von Menschen. Die kriegen weniger Diagnostik, sie kriegen weniger Blutentnahmen, sie kriegen weniger invasive Maßnahmen, sie kriegen weniger mikrobiologische Diagnostik. Und zwar wirklich in allen Datenbanken, wo ich geguckt habe. Ich habe jetzt geguckt in Jena, ich habe in Greifswald, ich habe in der Charité, ich habe bei Vivantes, ich habe in Israel gefragt. Überall kriegen Frauen weniger Blutkulturen abgenommen als Männer. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt und ob das jetzt für die Männer oder für die Frauen besser ist. Es kann ja auch sein, dass es für die Frauen gar nicht schlechter ist. Es ist zum Beispiel so, dass Frauen im ambulanten Setting mehr Antibiotika bekommen und im stationären Setting weniger. Dann haben sie aber natürlich auch weniger Nebenwirkungen. Das sieht man an diesen sogenannten Clostridioides difficile Infektionen. Die sind bei den Frauen ambulant häufiger. Ja, sie kriegen ja auch mehr Antibiotika. Und im Krankenhaus seltener, sie kriegen weniger Antibiotika. Also es muss auch nicht immer nur alles gut sein. Kann auch sein, dass die Männer einfach übertherapiert werden und deswegen mehr sterben. Das werden wir mit Real-World-Evidence, mit Big Data in den nächsten Jahren sicher viel, viel mehr herausfinden können. Und deswegen habe ich so eine Leidenschaft dafür. Und deswegen finde ich auch diese Daten, die wir bei meinem jetzigen Arbeitgeber haben, so faszinierend, weil ich glaube, dass wir viele von den Fragen damit werden beantworten können.
Ja. Translation. Wo, an welcher Stelle sind Sie und auf welche Widerstände stoßen Sie im Moment bei der Überführung der wissenschaftlichen Erkenntnis eben in Gesundheitspraxis?
Und wo alle dran stoßen, am Sektor, sozusagen der transsektorale Forschung ist das Problem. Wir wissen ja relativ viel schon über die Krankenhäuser und woran wir gerade eigentlich auch intensiv arbeiten, ist, dass man eben über den Krankenhaustellerrand hinausguckt und die anderen Einheiten, Reha-Einrichtungen und die MVZ mit einschließt. Und da aber die Daten interoperabel zu machen, das ist nicht so ganz leicht. Also da arbeiten gerade unsere IT-Menschen gerade intensiv dran, weil das auch das ist, wo unsere Sponsoren sehr daran interessiert sind, dass wir die Daten da gut hinkriegen. Ich bin wirklich begeistert, wie weit die schon gekommen sind und was ja bei uns bei Vivantes toll ist, dass wir die Daten aus den Rettungswagen schon integriert haben. Das heißt, die Daten aus dem Rettungswagen werden bei uns schon eingespielt. Das heißt, die Seite davor, da haben wir schon ganz viel da und jetzt müssen wir noch weiter in die Seite danach. Reha-Einrichtungen haben wir schon was da und MVZs werden momentan sukzessive angeschlossen und dann hat man wirklich das volle Bild und dann wird es nochmal ganz anders gemischt, weil wir ja gar nicht wissen, was ist denn mit den Therapien? Wie gut werden die eingehalten? Das ist das, diese Implementierung und Adherenzforschung, mit der ich mich gerade beschäftige. Das ist genau das, was in Zukunft viel mehr kommen wird. Was bleibt denn von dem Empfohlenen im Krankenhaus am Ende beim Patienten wirklich übrig? Wie viel nimmt er davon?
Ist im Moment ein Blank, ne? Also ja. kann man nicht sagen.
Ja, kann man nicht sagen. Und vielleicht sind unsere Therapien gar nicht so gut. Vielleicht brauchen wir sie nicht. Vielleicht sind sie aber viel besser, als wir denken. Die Leute nehmen sie bloß nicht. Und wir wundern uns, warum die immer noch so krank sind. Also da ist wirklich viel Spiel drin.
Dunkelgraues Terrain, umso mehr wollen wir wie immer Mediziner aufs Ohr enden, on a high note, mit einer Anekdote, manchmal mit einem Witz, mit einem Erlebnis aus der eigenen Biografie, wo unsere Gäste mal ganz kurz uns zum Schmunzeln bringen. Und kuriose Dinge hat, glaube ich, jeder Mensch, der im Gesundheitsbereich tätig ist, schon mal erlebt.
Das hat schon so ein bisschen was Anekdotisches. Das war nämlich der Tag nach meiner Habilitation, also der Tag, wo ich meine Habilitation verteidigt habe und ich wollte eigentlich den Tag danach frei haben, weil man ja eigentlich auch richtig feiern möchte. Ich war dann eh zu müde zum Feiern, von daher war das nicht so schlimm, aber ich bin dann nächsten Tag arbeiten gegangen, ein bisschen müde war ich schon. Und dann rief der Chef der Geburtshilfe an und sagte, Frau Nachtigall, wir müssen jetzt Frau XY entbinden. Das ist die ältere Dame mit den Vierlingen. Die ging ja durch die Presse. 65-jährige Patientin, die sich in der Ukraine Vierlinge hat einsetzen lassen. Und dann war das wirklich so. Es war schon ganz eigen in dem Krankenhaus. Aber für mich ist es eben so, dass ich deswegen nie vergessen werde, wann diese Vierlinge geboren worden sind, weil ich muss nur auf meine Habilurkunde gucken. Und dann weiß ich das. Und das ist schon eine Stimmung gewesen, die ist. Ich habe den Kreissaal sehr geliebt als Narkoseärztin, weil das der einzige Ort ist, wo man Menschen wirklich glücklich machen kann. Und ich hatte meine Schauspielerin im Kreissaal, wirklich richtig, richtig A-Promi, die dann zu mir sagte, ach Frau Nachtigall, ich bin ja Schauspielerin von Beruf. Und da sagte ich, Frau XY, das wäre mir durchaus bewusst. Aber das war so süß, weil manche anderen Schauspielerinnen, die vielleicht nur B oder C waren, die waren so der Meinung, man müsste sie kennen. Und das war richtig A-Prominenz. Und das war so toll. Und wir hatten so ein warmes, schönes Gespräch danach. Da erinnere ich mich zum Beispiel total gerne dran. Und ich finde, das ist eine schöne Abschlussgeschichte, wenn es nichts mit Zahlen zu tun hat.
Ich habe sofort das Bild, aber Vierlinge mit 65, boah, also.
Wenn Sie ausschalten, erzähle ich Ihnen noch ein bisschen mehr dazu.
Das werden wir gleich dann machen. Und ich darf mich an der Stelle sehr herzlich bei Professorin Irit Nachtigall für diese sehr spannende Reise im Prinzip durch die Welt der Hygiene und Translation bedanken. Das war spannend, mit Ihnen über all diese Aspekte zu sprechen. Und ich bin mir ganz sicher, wir hätten noch 2-3 Stunden länger machen können.
Glaube ich auch.
Danke. Das war Medizin aufs Ohr mit Professorin Irit Nachtigall. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.esculap-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin, Ihre Esculap-Akademie.